Erst die Brücke von Kertsch, die das russische Festland mit der Krim verbindet. Jetzt brennt ein russisches Militärgelände auf der Krim. 4 Dörfer mussten evakuiert werden. Schwere Kämpfe gibt es auch im Osten der Ukraine. Russische Raketen- und Drohnenangriffe auf ukrainische Städte gehen weiter. Das Getreideabkommen wurde von den Russen aufgekündigt. Das ist im Moment die Gemengelage, wenn man so will, an der Front. Darüber will ich sprechen mit Gustav Gressel. Er ist Experte beim European Council on Foreign Relations in Berlin. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Herr Gressel, verstärkte Angriffe auf die Krim. Was bezweckt die Ukraine damit militärisch wie psychologisch?
Zwei Dinge. Also das eine ist mal, man greift die Nachschubwege für die südliche Front an. Also die Nachschubwege der russischen Armee, die Saporischja und Kherson Front mit Munition versorgen, mit Treibstoff etc. Das zweite ist, man probiert einige Waffensysteme aus, die im weiteren Verlauf des Krieges oder auf die man im weiteren Verlauf des Krieges noch etwas setzt. Und zwar, wenn die Gegenoffensive, die man ja jetzt schon über einen Monat führt, zu dem Erfolg führt, den man sich in Kiew erhofft, dann hat man die Landverbindung zur Krim unterbrochen, aber damit hat man noch keine Möglichkeit, die Krim direkt militärisch anzugreifen oder noch keine gute Möglichkeit. Und dann wäre ja eben die ukrainische Strategie, die Nachschubwege auf die Krim anzugreifen und systematisch unter Beschuss zu nehmen und Russland so in eine schwache Position und entweder am Verhandlungstisch zu treiben oder eben zur Aufgabe. Und dafür entwickelt man seit über einem Jahr Wasserdrohnen, man setzt Marschflugkörper aus dem Westen ein, aber auch selbstgemachte ballistische Raketen etc., die eben genau diese Nachschubwege unter Beschuss nehmen sollen. Und einige dieser Drohnen hatten wir jetzt an der Kerschbrücke mal getestet, ob das so funktioniert, mal geschaut, wie die russischen Verteidigungslinien sind. Man hat auch probiert, ob man in den Hafen von Sevastopol reinkommt. Das sind alles sozusagen Proof-of-Concept-Geschichten, um es so zu nennen.
Gleichzeitig hören wir, dass Zehntausende Russen da Urlaub machen auf der Krim. Kommt das eigentlich dem Kreml gelegen?
Man sollte eigentlich meinen, dass nicht. Allerdings wird die russische Regierung weiterhin für Urlaub auf der Krim. Ich habe mich eigentlich schon gefragt, wie es mit der Wassersituation ausgeht. Nachdem der Nowakarkowka-Staudamm ja gesprengt wurde, ist ja der Verbindungskanal vom Stausee auf die Krim ja auch trocken. Das heißt, die Trinkwasserversorgung ist knapp und muss mit LKW auf die Halbinsel transportiert werden. Aber man macht immer noch Werbung für Touristenurlaube auf der Krim. Es gab sogar sozusagen Beschreibungen jetzt, wie man auf alternativen Wegen auf die Krim fahren kann, also von Norden, wo man doch der Front ziemlich nahe kommt. Immer mit dem Verweis, nicht von den Hauptstraßen abzuzweigen, weil das Gelände vermint sein könnte.
Also ist das so eine Art menschlicher Schutzschild für den Kreml?
Es ist eine Art menschlichen Schutzschildes. Es ist ein bisschen sozusagen das Vorgaukeln von Normalität. So wirklich schlau, muss ich ehrlich sagen, wäre ich aus diesem Verhalten auch nicht, weil dass sich die Leute ja in Gefahr befinden, wenn sie in unmittelbarer Nähe der Front da rumgurken, ist das eine. Sie verstopfen auch Bewegungslinien, die das russische Militär braucht für den Munition- und Betriebsmittelnachschub. Im Kreml kommt man oft zu recht seltsamen Beschlüssen.
Die Russen sind ja jetzt aus dem Getreidedeal ausgestiegen. Ist das eine asymmetrische Antwort der Russen auf die Angriffe der Ukraine auf die Krim?
Die Aufkündigung oder das Auslaufen lassen des Getreidedeals hat Putin schon vor mehreren Wochen angekündigt. Da gab es dann hin und her mit Erdogan, der sich sehr für das Getreideabkommen einsetzt, dann sozusagen hat man in letzter Sekunde doch nochmal zugesagt, um dann wieder abzusagen. Es ist eine lange Absicht russischer Seite, aus diesem Deal auszusteigen, weil er der Ukraine wirtschaftlich nützt. Getreide, neben Energie ist Getreide, landwirtschaftliche Produkte, der sozusagen die Produktklasse, die man noch exportieren kann, für die man Devisen bekommt, die die Wirtschaft halbwegs am Laufen hält. Das heißt, um sozusagen die wirtschaftliche Blockade zu vervollständigen, neben der Zerstörung der Energieinfrastruktur, wie wir das über den Winter erlebt haben, ist jetzt die Landwirtschaftsblockade dran. In dem Sinn passt das in die langfristige Strategie Russlands hinein.
Sind ja schon ein paar Wochen rum, aber vor einigen Wochen, da sind ja Wagner-Söldner gegen Moskau marschiert. Jetzt im Rückblick, wie interpretieren Sie eigentlich dieses Verwirrspiel um die Prigozhin-Truppe?
Es sind noch viele Details im Dunkeln, was er wirklich wollte. Also man kann ja mal ausschließen, dass er einen Putschversuch gegen Putin geplant hat, wohl aber dürfte er nach sozusagen dem Verteidigungsminister nachgestellt haben und dem Chef des Generalstabs Gerasimov. Zurzeit wird sozusagen Prigozhins zivile, unter Anführungszeichen, Firmen, also die Propagandaunternehmen, abgewickelt. Die Auslandsoperationen laufen weiter und sozusagen Wagner-Strukturen rekrutieren auch nach wie vor Leute dafür. Und nur die militärischen Operationen in der Ukraine hat jetzt Wagner in dem Sinn, also das Militärunternehmen Wagner, anscheinend wirklich eingestellt. Die ganze Belarus-Geschichte ist noch so ein bisschen halbseiden. Also es
Dort
gibt
soll ja
noch.
die Armee ausgebildet werden von den Wagner-Leuten, ne?
Genau, das soll die Territorialverteidigungskräfte von Belarus ausgebildet werden. Also das ist eine Art Reservekorps, das Lukaschenka letztes Jahr aus der Taufe gehoben hat. Das soll durch Wagner-Leute ausgebildet werden. Angeblich befinden sich bis zu 3000 Wagner-Leute schon in Belarus, was für die reine Ausbildungsaufgabe etwas viel wäre, aber es ist auch zurzeit nicht klar, ob die zum Beispiel die Wagner-Leute in Belarus dann auch über Waffen verfügen werden, wenn über welche, die sozusagen, damit Wagner ja eine effektive Kampfverband ist in der Ukraine, hat man ja die Unterstützung der regulären Armee gebraucht, ständige Waffenlieferungen, Munitionslieferungen, Bereitstellung von schwerem Gerät, Bereitstellung von Ausbildung für schweres Gerät. Das hat der Wagner in der Ukraine alles nicht selber gemacht. In
Also
dem
vieles
Sinn
unklar, fasse ich mal
ist
zusammen.
sehr trübes Wasser, in dem man da fischt, ja.
Herzlichen Dank. Gustav Gressel war das vom European Council on Foreign Relations.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.